Okay, wir machen heute 100 Millionen im Service. Wir wollen in 5 Jahren irgendwie 180 Millionen machen. Mhm. Wir wissen nicht, wie, helft uns mal. Mhm. Und dann sind die Ideen, die vorherrschen, einfach, ja, wir machen schon genau dasselbe wie bisher, bloß halt mehr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, der Titel der Folge, der verrät es euch schon. Heute soll es um das Thema Zukunft des Service gehen, Trends im Service-Management, und die wollen wir euch natürlich auch liefern. Ich habe bei der Recherche gemerkt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, einen richtigen Trend von einem Einflussfaktor zu unterscheiden, also Stichwort Digitalisierung zum Beispiel. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Bei mir ist Simon Tonat. Er ist Geschäftsführer, Gründer und in der Zwischenzeit Managing Director Consulting and Advisory bei der Service Lobby RT GmbH. Schön, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich.
Wie immer an der Stelle für euch nochmal ganz kurz der Hinweis, auch die Folge gibt's bei YouTube als Video zu sehen, schaut da also auch gerne mal vorbei. Simon, ich habe dich jetzt nur so ganz grob vorgestellt, Managing Director Consulting Advisory klingt ja schon mal wichtig.
Klingt fancy, ja.
Klingt fancy, genau. Magst du einmal kurz erklären, was heißt das genau, was machst du und was macht auch Service Lobby?
Genau, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Service Lobby. Wir sind eine kleine Boutique-Beratung, eben spezialisiert auf Service und After Sales und da aber wirklich alles von A bis Z, also von der Strategiedefinition, Hilfe bei den Operations, von Portfolio-Management bis hin zur Ersatzteillogistik. Also da helfen wir wirklich von A bis Z mit. Und ich, wie gesagt, kommt ein bisschen aus meinem Lebenslauf. Mein Bruder ist ja auch hier, ist auch Geschäftsführer. Ich verantworte eben unseren Beratungsbereich, habe davor 12 Jahre in der Industrie im Service gearbeitet und dann eben nochmal 4 Jahre bei Roland Berger und jetzt 2 Jahre unter eigener Flagge.
Mhm. Genau. Cool. Also hast du auf jeden Fall nicht nur viel Theorieerfahrung, sondern quasi auch viel in der Praxis erlebt und mitgemacht.
Und vor allem halt, wie gesagt, beide Seiten. Also ich bin nicht als Berater auf die Welt gekommen, sondern ich habe tatsächlich das, worüber ich jetzt spreche, habe ich davor 12 Jahre eben auch selber umsetzen müssen. Deswegen haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, was geht und was geht nicht, was ist ein großes Brett, was ist was man schneller umsetzen kann. Das unterscheidet uns auch ein bisschen von anderen Playern am Markt.
Was hat dich motiviert, von der einen Seite zur anderen zu wechseln?
Ich bin sehr, sehr früh in eine Führungsrolle gekommen. Also da war ich Ende 20, hatte plötzlich 50 Mitarbeiter, auch richtig operativen Field Service. Mhm. War dann auch noch in der Matrixstruktur für alle möglichen Landesorganisationen im Service zuständig. Also in Summe waren das dann knapp 500 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst- und Admin-Bereichen. Und ich habe dann relativ schnell festgestellt, davor war ich immer in so einem Projektgeschäft tätig und jetzt hatte ich dann plötzlich so Führungsverantwortung und dann noch in dieser Matrix-Funktion. Und da habe ich einfach festgestellt, ich bin irgendwie zu jung für diesen Manager-Modus, weil ich hatte da irgendwie montags bis freitags den ganzen Kalender voll mit Terminen, habe immer mit denselben Leuten über dieselben Themen gesprochen, hatte das dann aber nicht mehr selber in der Hand, so selber jetzt inhaltlich zu arbeiten. Mhm. Und dann bin ich zu meinen Chefs gegangen und habe gesagt, ich bin da todunglücklich, ich habe keine Lust mehr, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und ich möchte wieder ins Projektgeschäft. Das ging auf meinem Level bei meinem damaligen Arbeitgeber nicht mehr. Und dann war eben die Entscheidung, dass wir da im Guten auseinandergehen. Und dann bin ich eben in die Strategieberatung gewechselt, wo ich jetzt genau das wieder habe. Also Mandate, 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen dem Kunden helfen. Und dann kommt wieder ein neues Thema. Mhm. Und das ist halt das, wofür ich brenne. Mhm. Also ich bin nicht so ein Fan von Routine.
Ja, aber voll cool, dass du den Schritt auch quasi, manche würden es ja als Schritt zurück bezeichnen. Für dich war es ja eher ein Schritt in die Freiheit fast schon. Quasi.
Genau.
Ja, cool. Voll schön. Ich habe mir wie immer noch so eine kleine persönliche Frage zum Kennenlernen überlegt für dich. Und ich habe ein bisschen auf eurer Website gestöbert und gesehen, du liest gerne. Was liest du denn gerne und was?
Ich lese gerne. Tatsächlich hat es mit meiner Arbeit fast gar nichts zu tun. Also in meiner Freizeit lese ich jetzt keine Sachbücher. Das schaue ich, dass
ich das. Ist auch mal okay.
Genau, das schaue ich, dass ich das so irgendwie während der Arbeit mache oder mal, wenn ich mal im Hotel bin. Mhm. Tatsächlich bin ich ein totaler Sci-Fi- und Fantasy-Nerd. Mhm. Also passt überhaupt nicht, wenn man mich jetzt im beruflichen Kontext erlebt, aber privat bin ich ein bisschen anders.
Also ich mag ja auch gern Fantasy und ich rede mir immer ein, dass das Kreativität fördert.
Ja, ja.
So und die brauchst du ja auch für deinen Beruf.
Und Sci-Fi Richtung Digitalisierung hilft wahrscheinlich auch.
Da, stimmt,
da ein paar Ideen
du bist
zu
quasi
entwickeln.
Halt nochmal so 200 Jahre erhält
genau,
quasi.
Genau.
Okay, sehr gut. Dann schauen wir uns doch genau, passend zu dazu jetzt quasi 200 Jahre voraus, ist vielleicht ein bisschen viel, aber fangen wir vielleicht mal mit 5 bis 10 Jahren an, dass wir uns mal so ein bisschen die Trends, die so rund um das Thema Service, Field Service, Service Management in der nächsten Zeit auf uns zukommen. Daher hast du bestimmt einiges im Gepäck und mitgebracht, worüber wir quatschen können. Ich habe jetzt am Anfang schon gesagt, ich habe mich bei der Recherche ein bisschen schwer getan, so Einflussfaktoren von wirklichen Trends zu unterscheiden. Also jetzt gerade zum Beispiel so ein Buzzword Digitalisierung. Ich habe mich so gefragt, kann man das wirklich noch als Trend bezeichnen oder ist das jetzt eher schon so die Baseline, die man irgendwie so als Standard braucht, damit man dann andere Trends wie, keine Ahnung, KI, Augmented Reality, irgendwelche virtuellen Assistenten oder Automatisierung generell vielleicht auch in dem Bereich überhaupt vorantreiben kann. Würdest du das so unterschreiben oder sagst du, nee, es ist schon alles auch noch ein Trend?
Ist Digitalisierung ein Trend?
Also ich glaube, notwendiges Übel.
Genau, es ist halt einfach eine Hausaufgabe, mit der sich jeder beschäftigen muss. Aber du wärst erstaunt, wenn du jetzt mal wirklich rausgehst und ich sage jetzt nicht die ganz kleinen, sondern wirklich auch so im Mittelstand bis 1000 Mitarbeiter, dann haben wir typischerweise im Service schon plus minus 100 Mitarbeiter. Also das sind da keine kleinen Einheiten. Da gibt's auch heute noch welche, die einfach Technikerberichte auf dem Papier ausfüllen, vom Kunden unterschreiben lassen, dann geben sie das in die Admin-Abwicklung, dann wird die Rechnung darauf quasi ins System abgetippt und von da aus weitergemacht. Und wenn dann halt irgendwie das Fenster auf ist und ein Windstoß kommt, dann hatten wir tatsächlich schon mal beim Kunden, dann ist halt so ein Zettel mal weg, dann fehlen 5.000 Euro, dann muss man suchen, war dann hinter der Heizung. Kann man sich nicht vorstellen, dass das 2020 immer noch so ist oder jetzt dann bald 2024, 2025, ist aber tatsächlich gelebte Realität. Also ganz viele sagen, ich bin jetzt fast 20 Jahre im Service. Wenn ich damals auf meinen ersten Kongress zurückdenke, da war zum Beispiel das Oberhype-Thema Predictive Maintenance. Wenn man jetzt schaut, was wird denn quasi, also was sind so Keynotes auf diesen Kongressen? Es ist immer noch Predictive Maintenance. Und rein faktisch, es gibt immer so ein paar Firmen, die sind richtig weit vorne raus. Die haben dann schon was, aber die breite Masse im Maschinenbau, die hat da jetzt immer noch gar nichts. Also auch so Technologien, dass man remote auf die Maschine zugreifen kann, dass man dann Daten rausziehen kann. Das ist eine Technologie, die gibt es seit 20 Jahren, da muss man nichts entwickeln. Das konnte man auch schon vor 15 Jahren von der Stange kaufen. Die allermeisten haben keinen Zugriff auf ihre Anlagen. Also liegt auch ein bisschen an den Kunden, dass die dann sagen, oh, ich weiß nicht, was ihr mit meinen Daten macht und ich lasse euch da keinen Zugriff drauf. Aber wie gesagt, wenn man halt neue Geschäftsmodelle angehen will, wenn man datenbasiert arbeiten will, dann muss man sich halt mit dem Thema auseinandersetzen und auch mit den Kunden reden, wie man da einen Schritt vorankommt, dass die einfach da auch zustimmen. Also man muss halt den Use Cases erklären, man muss denen die Mehrwerte aufzeigen und dann gehen die meisten mit. Also also wir kennen auch Player, selbst in der Pharmabranche, im Automotive-Bereich gibt es halt Firmen, die dürfen und es gibt Firmen, die dürfen nicht. Also die Pauschalaussage, meine Kunden lassen mich nicht, die lasse ich so nicht gelten.
Die lassen wir heute zumindest nicht mehr so durchgehen. Ja, okay, verstehe. Das heißt, ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, woran liegt es nachher, dass es so, also das heißt, es ist eher auch so ein Mindset-Thema bei vielen. Also sowohl beim Kunden als vielleicht auch bei den Herstellern an sich. Oder ist es eher ein Kundenthema? Deine Erfahrung
nach? Nee. Also ich würde sagen, ist schon beides. Also ein Kundenthema würde ich eh nicht sagen, weil wenn man halt das Service-Business voranbringen will, dann ist es halt auch die eigene Aufgabe, die Kunden dahin zu bringen, dass sie den Weg mitgehen. Ja. Weil sie müssen ja meistens nicht so viel dafür tun. Also die Maschinen sind ja in den ganzen Netzwerken angeschlossen. Die sind ja in Produktionssteuerung drin. Also es ist ja nicht so, dass man da jetzt neue Hardware oder so verbauen müsste. Man muss halt den Kunden davon überzeugen, dass nicht nur er die Daten braucht, sondern dass man als OEM eben auch Mehrwerte liefern kann, wenn man Zugriff auf diese Daten erhält. Deswegen ist das eigentlich eher so eine Aufgabe des Vertriebs und des Marketings, das quasi bei dem Kunden nachhaltig in diese Richtung zu schieben, dass man da eben Zugriff bekommt. Aber aus meiner Sicht, das kriegt man schon in den Griff, wenn man das mal ernsthaft angeht. Ich habe immer das Gefühl, dass der Service an sich in ganz, ganz vielen Unternehmen ist es halt immer noch das fünfte Rad am Wagen. Und in der Produktion, da werden Millionen ausgegeben, um da irgendwie, weiß ich nicht, Durchlaufzeiten nochmal 2-3% besser zu machen. Oder dann laufen zum Beispiel in der Produktion auf, weiß ich nicht, 200, 300 Leute, gibt es dann 5 oder 6, die sich mit Lean-Themen beschäftigen. Im Service sind gleichzeitig auch 200 Leute. Da gibt es überhaupt keinen, der sich mit Prozessen auseinandersetzt. Das heißt,
der Service wird noch ein bisschen zu stiefmütterlich vielleicht auch behandelt in vielen Unternehmen.
Genau, das ist halt also in den meisten Firmen ist es eine einfache transaktionelle Abwicklungsabteilung. Also da ruft der Kunde an, okay, wir müssen ihm helfen. Klar, da muss man Ersatzteile hinbringen, da muss man den richtigen Techniker hinbringen. Dann macht man sein Geschäft und schreibt man eine Rechnung. Aber das wird nicht als als wirkliches Geschäftsfeld wahrgenommen. Also viele wissen schon, dass sie am Ende des Tages da ihr Geld verdienen. Also wir haben auch Kunden, die haben seit 10 Jahren Minus gemacht mit den normalen Produkten, aber am Ende des Jahres haben sie irgendwie eine Nettomarge von 10%. Das macht alles der Service. Das wissen die auch, aber
machen nichts
die Erwartungshaltung ist halt, ja, das hat ja schon immer funktioniert. Da müssen wir nichts machen, da müssen wir nichts investieren. Das kommt sowieso. Aber wenn man es halt wirklich ernsthaft betreiben will, dann muss man das halt einfach anders angehen. Dann braucht man halt eben auch Ressourcen, um sich mit Prozessen auseinanderzusetzen, mit Tools, mit Digitalisierungshebeln. Wer soll das machen? Der Serviceleiter oder die operativen Führungskräfte, die irgendwie den ganzen Tag das Daily Business managen und ja,
da mit Eskalation, der das
genau,
tut.
Ja. Mit Eskalationen zu kämpfen haben und dann sollen die da irgendwie um 17 Uhr am Donnerstag noch anfangen, hier eine Digitalisierungsroadmap zu entwickeln und loszulegen. Das funktioniert halt einfach nicht. Also da muss halt die Firma sich auch hinstellen und sagen, okay, was sind unsere wichtigen Themen, wo wollen wir denn hin? Weil, also das ist so mannigfaltig, was man da machen kann. Man kann auch nicht sagen, jetzt geben wir ein Jahr Gas und dann sind wir irgendwie der Benchmark. Das funktioniert nicht. Das sind alles so 15-Jahres-Roadmaps. Aber man muss halt mal irgendwo anfangen. Und die meisten schaffen halt nicht mal diesen Schritt.
Ich wollte gerade sagen, aber das, da können wir vielleicht schon einen kleinen Teaser machen. Ja. Es wird auf jeden Fall auch noch eine zweite Folge mit Simon geben, wo wir uns das ganze Thema Service Excellence dann nochmal genauer angucken, wie man nämlich genau aus einem, ich sag mal, guten Kundenservice vielleicht ein exzellentes Kundenerlebnis machen kann, langfristig. Das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal extra an. Wenn wir jetzt heute nochmal auf die Trends zurückkommen sozusagen, also wo geht's auch hin in Richtung Service? Also da gibt's ja verschiedene Einflussfaktoren. Wir hatten jetzt schon das Thema Digitalisierung, ist wahrscheinlich eher wirklich was so von außen auch immer mehr zum Muss wird sozusagen. Ja. Klammern wir das mal ein Stück weit aus, dass wir da vielleicht auch noch eine Baustelle haben. Da können wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal drauf gucken. Ja. Wo geht's denn deiner Meinung nach im Service so hin? Was sind so große Themenfelder, die jetzt aufgemacht werden oder die, wie du sagst, Predictive Maintenance seit 10 Jahren aufgemacht ist vielleicht auch?
Wie gesagt, das zählt bei mir alles immer noch so unter Digitalisierung. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, da gibt's mannigfaltige Hebel, was man machen kann.
Genug zu tun, ja.
Aber was aus meiner Sicht eben sträflich vernachlässigt wird, was die meisten auch gar nicht bewusst ist. Also alle sagen jetzt, jetzt haben wir gerade wieder so eine Phase, bei den Primärprodukten geht's ein bisschen runter oder man wächst halt nicht mehr. Viele Branchen haben jetzt auch wirklich schon eine Umsatzdalle. Und jetzt ist natürlich der Service wieder wichtig, weil jetzt heißt, oh, da müssen wir noch Gas geben, da können wir doch noch viel mehr machen, da können wir doch mehr Umsatz machen. Und dann sind immer die
Streit. Ist ja gut für euch dann.
Teilweise, aber wir haben dann auch sehr, sehr zähe Gespräche mit denen, die solche Projekte beauftragen, weil die sagen dann halt einfach, ja, okay, wir machen heute 100 Millionen im Service, wir wollen in 5 Jahren irgendwie 180 Millionen machen, wir wissen nicht wie, helft uns mal. Und dann sind die Ideen, die vorherrschen, einfach, ja, wir machen schon genau dasselbe wie bisher, bloß halt mehr. Also unsere Service.
Aber mit den gleichen Leuten.
Genau, also irgendwie, wir haben heute schon Serviceverträge, aber wir haben irgendwie nur 5% der Maschinen unter Vertrag, wir müssen auch da irgendwie auf 30% kommen. Das Problem ist, wenn man einfach vom selben mehr macht, dann braucht man einfach extrem viele Leute, weil was man heute eben macht, auch in einem Servicevertrag, man verkauft Technikerstunden. Und da muss ich auch nichts erzählen, also speziell in Deutschland, in anderen Ländern ist es besser, aber speziell in Deutschland haben wir einen krassen Fachkräftemangel. Also jede einzelne Firma hat auf ihrer Homepage Stellenausschreibung mindestens 10% ihrer Servicekapazitäten haben die nochmal als Stellenausschreibung. Und wenn dann die Idee ist, ja, wir wollen jetzt irgendwie um 80% wachsen in 5 Jahren, aber dann brauchen wir auch, wenn wir genau dasselbe machen, brauchen wir halt auch 80% oder wegen mir, wenn wir einen Preis-Increase haben, dann brauchen wir halt irgendwie 60% oder 70% mehr Leute. Und irgendwie heute hat man schon 100 und sucht 10. Wo sollen denn die anderen 60, 70 herkommen? Also das ist was meiner Ansicht nach die Firmen noch gar nicht verstanden haben. Die müssen jetzt auch wirklich mal anfangen, ihr Geschäftsmodell zu hinterfragen. Also wenn man einfach immer nur Output verkauft, wie gesagt, ob man das jetzt als Servicevertrag mit dem Schleifchen drum macht, ob man nach Stunden verrechnet, ob man pro Case verrechnet, whatever, am Ende des Tages verkaufen sie halt alle entweder Remote Support oder Field Service. Und ich glaube, man muss halt eher dahin gehen, dass man Output verkauft. Also man muss halt Uptime verkaufen.
Aber wie optimiere ich denn oder wie verändere ich denn mein Geschäftsmodell so? Also das wäre für mich auch tatsächlich so ein, ich habe es jetzt mal Trend genannt, weil ich glaube, Geschäftsmodelle ist einer, wie du sagst, der Schlüssel, um langfristig erfolgreich zu sein. Wie finde ich denn so ein neues Geschäftsmodell für mich und was gibt's überhaupt für welche im Service?
Genau, man muss sich halt von diesen Input-getriebenen Geschäftsmodellen verabschieden und eher Richtung Output. Also ich mache ein Beispiel. Equipment as a Service, was wahrscheinlich in deiner Recherche mal gesehen haben, oder X as a Service. Oder Verfügbarkeitsgarantien. Also da verkauft man halt ein Outcome an den Kunden. Also wenn ich dir zum Beispiel sage, ich verkaufe dir eine Verfügbarkeitsgarantie, deine Maschine läuft 98%. und dafür kriege ich Betrag X. Wenn du es dann eben schaffst, effizienter zu werden, dann kriegst du mit weniger Input immer noch denselben Outcome. Also dann kannst du wachsen, ohne genauso stark jetzt bei deinen ganzen Techniker mitwachsen zu müssen.
Das war mir jetzt ein bisschen zu abstrakt. Also ich verkaufe meinem Kunden quasi, dass ich 98%, also dass seine Maschine zu 98% funktioniert, genau, und läuft. Wie garantiere ich das?
Genau, du musst halt deine Maschine und deine Serviceprozesse so weit im Griff haben, dass du eben schnell genug reagieren kannst.
Mhm. Muss ich dann aber auch die Daten quasi wieder bekommen und so weiter.
Das genau, gehört Predictive dann dazu. Maintenance hilft da, ja, dann hat man eine gewisse Planbarkeit. Dann kann man vielleicht auch verschiedene Wartungsintervalle mal zusammenlegen, auch mit einem mit einem Maschinenausfall, bevor er tatsächlich ausfällt, weil man eben weiß, okay, Komponente XY wird irgendwie in 200 Stunden das Zeitliche segnen. Von XY, ja. Dann kann ich das mit einem anderen Einsatz zusammenlegen, habe weniger Reisezeiten. Also du kannst dann einfach mit deiner bestehenden Infrastruktur mehr Geschäft bedienen. Und wie gesagt, wenn du effizienter wirst, dann hast du was davon. Im anderen Modell hast du nichts davon. Wenn du Stunden verkaufst, dann hast du nichts davon, wenn du 10% effizienter wirst. Dann machst du halt, also klar, du kannst dann in Summe mehr Kunden bedienen, aber umsatzseitig bringt dir das nichts. Mhm. Und wenn du es halt schaffst, quasi das Outcome zu verkaufen, nehmen wir das andere Beispiel, Equipment as a Service, anderer Riesentrend, alle reden drüber, ein paar wenige haben es, wie relevant das jetzt noch im Maschinenbau ist, weil selbst die es haben, wenn man das irgendwie am Umsatz misst, ist das ein Prozent
vom Kannst du einmal kurz erklären, was ich mir drunter vorstellen muss? Ich weiß,
genau,
vielleicht kennt es eben doch noch nicht jeder.
Okay. Ich verkaufe eben nicht die Maschine und dann entweder verschiedene Serviceleistungen oder eben einen Servicevertrag und Software, sondern ich verkaufe eine Leistung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Werkzeugmaschine habe, mit denen ich irgendwelche Teile fräse, drehe oder schneide, biege, was whatever, verkaufe ich zum Beispiel das geschnittene Teil. Mhm. Also du musst nicht die Maschine kaufen, du musst nicht den Service kaufen. Einfach, du schneidest mit dieser Maschine 200.000 Teile im Jahr und jedes Teil davon kostet dich 2,50 €. Mhm. Dann zahlt der Kunde für das, was er selber wieder verkaufen kann. Mhm. Er hat komplette Planbarkeit. Und du musst halt in dieses Geschäftsmodell deine ganzen Software und Services da reinbundeln. Das ergibt dann halt diesen Preis per Part. Aber du verkaufst halt nicht mehr die Stunden. Also wenn du es dann eben schaffst mit Predictive Maintenance, mit irgendwelchen anderen Themen, effizienter zu sein, dass diese Maschine läuft, dass der seine 200.000 Teile im Jahr produzieren kann, dann kannst du eben da umsatzseitig wachsen, ohne dass du jetzt 10 neue Leute einstellen.
Das heißt, der Kunde hat quasi den Vorteil, er muss nicht auch den Invest für die Maschine gehen, er muss nicht den Invest für den Service und so weiter gehen, sondern er gibt wirklich nur das, er bezahlt nur das, was er nachher wirklich bekommt.
Genau, im reinen Modell ist es so, es gibt dann noch viele Graustufen, wo man dann schon irgendwie am Anfang noch einen Teil zahlen muss oder es gibt irgendwelche Sockelfinanzierungen, die man decken muss. Aber in der Reihenform ist es so. Mhm. Also das ist dann Pay per Part, Pay per Hour, Pay per whatever. Also so wie wir es auch aus dem privaten Bereich kennen. Also ich zahle ja Netflix auch nicht dafür, dass sie mir einen Kinofilm produzieren, sondern ich zahle halt 12,99 €
im Monat. Dass ich den angucken kann.
Genau. Mhm.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Jetzt kann ich Netflix jeden Monat kündigen. Bei so einem Equipment-as-a-Service-Modell geht es logischerweise nicht, weil was macht man dann mit der Maschine? Also das hat dann schon immer eine mehrjährige Laufzeit.
Klar, die aufzustellen, vorzubereiten und so weiter, kostet ja auch Geld. Ja.
Aber sonst ist die Idee die gleiche. Also du hast nicht mehr diese Investition am Anfang, sondern du zahlst nur für das, was du eigentlich auch haben willst. Mhm. Also du zahlst nur für den Output. Mhm. Und jetzt so eine Verfügbarkeitsgarantie in so einem Servicevertrag verkaufen, ist dasselbe in Light. Also ich will ja eine laufende Maschine. Also lass doch den Kunden genau für das bezahlen. Mhm. Und dann nochmal, wenn ich dann effizienter werde, wenn ich schlauer werde, wenn ich besser werde, wenn ich in meiner Planung besser werde, wenn ich irgendwelche tollen Tools entwickle, mit denen ich einfach mein Servicegeschäft schneller abwickeln kann, umso besser, dann kann ich eben wachsen, ohne dass ich Techniker 1:1 mitziehen muss.
Gleichzeitig bin ich aber ja dann auch stärker im Risiko, oder? Also wenn ich die Maschine verkaufe, habe ich zumindest schon mal das Geld drin. Wenn ich sie jetzt natürlich vermiete eher, sage ich jetzt mal,
Das ist die Risikoumkehr. Davor kann man sagen, ja, wir haben dir jetzt die Maschine verkauft. Natürlich versuchen wir dir schnellstmöglich zu helfen, aber wenn es halt mal eine Woche dauert, bis irgendwie ein Ersatzteil da ist, ja, dann dauert es halt eine Woche. Tut uns leid, mea culpa. Mhm. Aber wir haben unser Bestes getan. Mhm. Im anderen Modell tut es dir weh.
Übernehme ich Verantwortung.
Weil dann kriegst du eine Woche lang kein Geld. Mhm. Und deswegen, also
wie überzeugst du jetzt deine Kunden von diesem Modell?
Also ich muss sie gar nicht davon überzeugen. Auf die Idee kommen die selber, weil die deren Kunden das eben wieder wollen. Die holen uns dann eher dazu, weil sie sagen, wir wissen nicht, wie man so ein Modell aufbaut. Mhm. Und dann unterstützen wir sie halt bei der Konzeption, beim Pricing, wie man die ganzen Prozesse aufsetzt, dass man sowas auch abwickeln kann. Mhm. Tatsächlich ist es ein Trend, der kam halt aus diesem Consumer-Bereich von Spotify, von Netflix, Autoabos und was es alles gibt, ist es halt rübergeschwappt in diesen Maschinenbereich und jetzt sagen alle, boah, da brauchen wir was. Mhm. Alle unsere Kunden wollen das. Aber wie gesagt, oft sind es halt so Lippenbekenntnisse und man geht dann den Weg nicht oder das sind dann so kleine Pilotphasen und wie gesagt, selbst bei denen, die das jetzt richtig groß promoten, rein umsatzseitig, ist marginal. Also ist teilweise nicht messbar, wenn das halt so ein Maschinenbauer ist, der irgendwie 2-3 Milliarden Umsatz macht und mit dem Geschäftsmodell macht er irgendwie 30 Millionen. Mhm. Ob sie das jetzt machen oder nicht, jetzt kann man sagen, die macht das halt auch schon 3 Jahre. Also man kann jetzt nicht sagen, boah, das ist jetzt das Pilotjahr. Mhm. Jetzt mal gucken, wie schnell das hochskaliert. Aber man muss halt wirklich in diese Richtung gehen, sonst ist wirklich das Service-Level, das man heute den Kunden bietet, das ist massiv gefährdet. Mhm. Weil du hast Abgänge, Leute gehen in Rente, sagen, ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit als Techniker rumzufahren, mich von Kunden anschreien zu lassen und irgendwie 5 Tage on the road und dann am Wochenende zurück. Das ist ja schon auch ein bisschen
kein attraktiver Job mehr heutzutage.
Genau, früher war das cool, weil auch so Monteure, die haben erheblich mehr verdient wie in anderen Bereichen. Mittlerweile sind halt so Techniker im Vergleich zu anderen Rollen im Unternehmen, sind die schon ganz gut bezahlt, aber nicht sensationell gut. Aber
das ist dafür kein Argument mehr, ja.
Genau, dafür haben sie halt eigentlich, also wenn man wirklich der Field-Service-Techniker on the road ist, hat man kein Sozialleben. Mhm. Also weil man kann da in keinen Fußballverein, man kann in keinen Tennisverein. Mhm. Man ist halt immer am Wochenende da und dann unter der Woche lebt man in Hotels. Mhm. Da braucht man auch spezielle Typen für. Und die gibt's jetzt in unserer Generation schon sehr viel weniger. Ja. Und in dem, was dann jetzt nochmal 10 Jahre nach uns kommt, noch viel weniger. Mhm. Und deswegen hast du da einfach ein massives Problem. Weil wenn du nicht in diesen Weg gehst, dann wirst du halt nicht mal, also wir reden noch gar nicht über wachsen und mehr machen, sondern du wirst nicht mal dein jetziges Level halten können. Mhm. Und wenn dann die Kunden, also wenn du das halt nicht schaffst und dann immer so weitermachst, dann wird halt einfach dein Service-Level sinken. Dann müssen plötzlich alle deine Kunden halt 5 Tage warten, bis da mal ein Techniker zur Verfügung ist. Ich meine, wir kennen das von der Telekom, wenn man da anruft. Wie lange dauert denn das? Also wir hatten das erst letzten Monat. Dann sage ich, ja, du, wir haben ein neues Büro bezogen. Mhm. Ihr habt gesagt, ihr habt die Telekom-Buchse installiert, ihr habt die nicht installiert, weil hier ist der Kasten, ich kann aufmachen, sie ist nicht drin. Mhm. Wir können das Büro nicht beziehen, wir können hier nicht arbeiten, wenn wir kein Internet haben. Mhm. Ja, wir schicken Techniker. Und dann dauert es 5 Tage, bis ein Techniker kommt. Mhm. Und wie gesagt, das wird, glaube ich, halt, wenn man nicht umdenkt, das wird immer schlimmer, weil man einfach die Leute nicht mehr findet. Und das ist meiner Ansicht nach, also das ist jetzt ein Trend, aber der eben auch bedingt wird durch diesen demografischen Wandel und weil halt einfach immer weniger Leute diesen Technikerjob machen wollen. Mhm. Und wenn man sich der Sache nicht stellt, dann wird man halt irgendwann gegen die Wand fahren.
Okay.
Und dann wird's kritisch.
Ich wollte gerade sagen, also ich fand, es war jetzt vielleicht nicht ganz so fröhlich, wie man sich manchmal im Podcast wünscht, aber tatsächlich, ich glaube, ist es wichtig, in dem Moment. Ja, man muss auch
manchmal ein bisschen
wachrütteln. Die Wahrheit mal laut auszusprechen und klarzumachen, dass da wirklich Handlungsbedarf besteht. Okay, das heißt, einer der ersten großen Trends quasi bedingt durch Fachkräftemangel, demografischen Wandel und zukünftige Generationen, sage ich jetzt mal, rund um das Thema, wie man es zusammenfassen kann, gut.
Ja, man muss halt, wie gesagt, wirklich sein Geschäftsmodell, das eben heute fast alle fahren, das muss man einfach hinterfragen, weil das ist sehr auf den Rücken der Techniker ausgetragen und davon gibt's halt einfach immer weniger. Also man muss davon wegkommen, einfach Stunden zu verkaufen oder Report zu verkaufen, sondern man braucht intelligentere Geschäftsmodelle, wo man eben Output verkauft, um dann eben auch effizienter zu werden.
Sehr gut. Perfekte Zusammenfassung. Vielen Dank. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind noch Trends? Also entweder Trends, die vielleicht auch das Thema Geschäftsmodellumstellung begünstigen oder unterstützen, oder was gibt's sonst noch?
Ja, aus meiner Sicht, was jetzt sehr, sehr viele anfangen, auch da ist es so, im Consumer-Bereich kennen wir das alle schon, dass wir mit irgendwelchen Chatbots kommunizieren oder irgendwie schlaue Assistentennamen, wo wir uns durchklicken können. Das fängt jetzt immer mehr auch im B2B-Bereich an. Mhm. teilweise eben auch aus diesem Effizienzgedanken rausgeboren. Okay, wir haben gar nicht genügend Leute, wir können dieses Call-Volumen in Zukunft nicht mehr handeln, deswegen müssen wir die Richtung gehen. Also dasselbe, was ich gerade gesagt habe, eher so ein innerer Zwang. Aber tatsächlich wird es auch immer mehr von den Kunden gefordert, weil die halt eben sagen, ja, wir wollen irgendwie auch einen 24/7 Support haben und nicht nur die regulären Arbeitszeiten, keine Ahnung, von 7 bis 16 Uhr, weil wir sind im Dreischichtbetrieb. Und das können gerade kleinere Firmen können das überhaupt nicht abbilden. Ja. Und da hilft sowas natürlich auch, wenn man dann eine schlaue Datenbank hat und die sich nicht mit allem, aber mal, sag mal, mit den typischen Problemen einfach selbst aushelfen können, indem sie so einen schlauen Assistenten haben oder eine Self-Service-Plattform oder.
Steckt da eine KI dahinter oder wie funktioniert das?
Bei den Großen aus dem Consumer-Bereich ja. Also wenn wir über so ein Vodafone sprechen, über so ein O2, da habe ich das auch tatsächlich schon gesehen. Da steckt auf jeden Fall eine KI drin. Bei den Maschinenbauern ganz oft nicht. Also die arbeiten eher so, dass sie tatsächlich noch diese Logikbäume selber definieren. Also da musst du dann auch wieder Techniker und Entwickler hinsetzen, die sagen, okay, wenn das ist, woran könnte das liegen? Und wenn du dann hier bist, dann gibt's 1, 2, 3 und bitte mal testen. Und das ist auch so ein bisschen. Das
ist dann eher so ein Guide, den man langklicken kann eben.
Genau, also du kannst es ja dann auch wieder als Entscheidungsbaum in so ein Chatbot reingeben. Das gibt schon, aber es wird halt nicht automatisch generiert, sondern da steckt noch viel, viel Handarbeit drin. Liegt aber auch ein bisschen daran, wenn man halt sich ein Vodafone anschaut, da rufen halt jeden Tag Tausende an. Und bei so einem Maschinenbauer, da rufen halt am Tag, weiß ich nicht, bei einem kleineren 20 oder 30 Leute an und mit völlig unterschiedlichen Problemen. Also du hast halt gar nicht die Datenbasis, dass alles schon 50 Mal vorgekommen ist.
Dass ja, jetzt dass so du eine genau KI, weißt, wo lohnt sich der manuelle Invest quasi.
Okay. Dass jetzt so eine KI das auch von sich aus rausfinden könnte, okay, das, was in dem Ticket drin steht, das hilft wirklich und das, was in dem Ticket drin steht, das hilft dir ja nicht so. Da brauchst du halt mehr Masse. Und da tun sich ein paar noch ein bisschen schwer. Manchmal auch gar nicht so, weil sie das in der Theorie nicht hätten, sondern einfach, weil die Systeme schlecht sind oder teilweise auch gar nicht da. Also es gibt auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, viele, die haben noch gar kein Ticketsystem. Ja. Also die schreiben überhaupt nichts auf. Also mit was soll dann eine KI machen? Die müsste das dann irgendwie aus dem Kopf raussaugen, um dann solche Logikbäume aufzusetzen.
Ja.
Und das ist halt, wie gesagt, weil man da einfach in der Vergangenheit sich sehr darum gekümmert hat, möglichst schnell dem Kunden zu helfen und permanent in dem Feuerwehrmodus unterwegs ist. Und deswegen fehlt es da einfach wirklich manchmal ein bisschen an der Substanz Strukturen. Und eben der Datenqualität. Und wenn Daten da sind, dann ist eben die Datenqualität und Stammdatenqualität auch wieder wichtig, um solche Sachen besser automatisiert anzugehen. Deswegen steckt dann auch selbst in so einem fancy Chatbot, wo man dann denkt, boah, da haben sie sich einfach so ein Tool gekauft, Daten reingeschoben und dann
ging's
dann,
los.
Dann rechnet das ein bisschen und dann kann man mal anfangen zu verproben. Da stecken teilweise Mannjahre drin, wo Leute manuell diese Logikbäume aufgesetzt haben. Und das ist halt auch ein Aufwand, vor dem schrecken halt viele, viele zurück.
Ist das ein Aufwand, der sich dann lohnt in deinen Augen? Beziehungsweise für wen lohnt sich's? Für wen lohnt sich's vielleicht nicht? Ist das ein Trend, den man unbedingt mitgehen sollte?
Ja, aus meiner Sicht, man muss auf jeden Fall in die Richtung gehen. Aber ich glaube, man muss halt differenzieren, wie weit man das Spiel treibt. Also jetzt gerade, wenn man in so einem Sondermaschinenbau ist, wo man eigentlich so Maschinen mit Stückzahl 1 verkauft, da jetzt so ein vollumfassendes Ding aufzubauen, das ist unendlich aufwendig. Wenn du halt, wie gesagt, wenn du wieder so bei einem Vodafone bist, da rufen die, also da gibt's halt irgendwie 20 Verträge und alle rufen wegen demselben an. Da hast du viel mehr Volumen drin. Wenn du jetzt irgendwo so in der Mitte bist, schon so im so Serienmaschinenbau, wo du dann einzelne Serien hast, da kannst du, glaube ich, schon relativ viel machen. Aber ich würde halt auch nicht sagen, die vollumfängliche Lösung, sondern muss halt so Pareto-mäßig 80-20 angehen. Was sind so die typischen Probleme? Zack, die kann der Chatbot beantworten und dann musst du abbiegen, alles klar, ich weiß nicht mehr weiter, jetzt ruft sie den Techniker zurück. Aber auch wenn du das dann schaffst und in Zukunft musst du halt irgendwie 20-30% der Anfragen nicht mehr selber beantworten, das ist ja ein enormer Hebel. Und dafür lohnt es sich eigentlich bei fast allen, da wirklich reinzugehen. Es sei denn, man ist halt so ein kleines Inhouse-Team, wo eh nur zwei Leute sitzen. Da kannst du jetzt keinen irgendwie davon für ein halbes Jahr abstellen, dass er es macht, wenn sich das mal rechnet. Ist ein bisschen ein anderes Thema. Da müsste man sich dann eher überlegen, ob man, keine Ahnung, sich irgendwo externe Hilfe einkauft, weil du brauchst ja die Leute auch im operativen Geschäft. Aber alle, wo jetzt mal.
Da ist der Schmerz vielleicht auch noch an einem anderen Punkt
am Ende oder also so, ja. Ich würde mal sagen, alle, die jetzt im Innendienst irgendwie 10 Leute und mehr haben, was jetzt die allermeisten Maschinenbauer sind, das ist Pflicht. Also man muss nur unterscheiden halt, wie weit man das Spiel treibt, aber also man muss auf jeden Fall in die Richtung gehen.
Sich da auf jeden Fall mal Gedanken zu machen. Okay, das heißt, wir haben einmal das Thema Geschäftsmodelle jetzt schon gehabt.
Ja.
Und wir haben jetzt das Thema Bots, Chatbot oder eben jemand, der eben schon mal die groben ersten Serviceanfragen übernimmt. Was gibt's noch Spannendes? Vielleicht noch ein dritter Trend, der dir noch einfällt.
Wie gesagt, also ich finde dieses ganze Thema Predictive Maintenance, Condition Monitoring ist auch extrem wichtig, weil es eben eine gewisse Planbarkeit in diesen Service reinbringt. Aber da können wir uns halt streiten, ist das jetzt ein Trendthema? Weil, wie gesagt, das war irgendwie das Flaggschiff-Thema vor 20 Jahren, als ich auf meinem ersten Kongress war. Aber faktisch, wenn er rausgeht, gibt wieder, klar, so ein Siemens im Medizintechnikbereich, aber der überwacht auch nicht die ganze Maschine, sondern halt irgendwie zwei kritische Komponenten. So weit sind andere auch. Windenergie ist zum Beispiel relativ gut. Alles, oder Druckindustrie, alles, wo du rotierende Körper hast, das kannst du relativ einfach überwachen, weil da weißt du immer, wenn da irgendwie eine komische Schwingung ist, dann haben wir ein Problem. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie eine komplexere Maschine anschaust, da gibt's Achsen, Pneumatik, Hydraulik, blablabla. Da gibt's irgendwie 1000 Sachen, die kaputt gehen können. Da ist es halt extrem schwierig, was überwachst du nicht. Mhm. Und dann ist der Berg so groß, dass man halt gefühlt einfach gar nicht anfängt, weil man schon gefrustet ist, bevor man losläuft. Aber auch da, aus meiner Sicht, man muss da besser werden. Mhm. Also auch wenn wir dann irgendwie das nächste Mal über Service Excellence sprechen, nur so kriegst du halt dein Service-Level hoch. Also wenn du halt immer warten musst, dass der Kunde dich anruft, weil er jetzt ein Problem hat.
Dann bist du eigentlich schon zu spät.
Genau, weil seine Maschine jetzt steht. Ja, da kannst du nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Mhm. Wenn du den halt anrufst und sagst, ey, wir haben deine Maschine angeschaut, in 4 Wochen wird's kritisch, wann hast du denn Zeit, dass wir mal 2 Stunden an die Anlage ran können? Mhm. Ja, dann sagt er auch, oh, wir sind ja hier in Produktion, 2 Stunden Maschine runterfahren ist schwierig, aber die Alternative ist irgwie, sie fällt aus und dauert irgendwie 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage. Das sind halt die Innovationen, wo du dann auch aus Kundensicht dein Service-Level einfach massiv verbessern kannst. Mhm. Und deswegen muss man da was machen. Und mittlerweile gibt's da auch extrem viele Kauflösungen, man muss da nichts mehr selbst erfinden, man muss halt einfach mal starten. Mhm. Und da haben manche ein bisschen Angst vor der eigenen Courage.
Das ist gut. Jetzt haben wir diese 3, sag mal, großen Themen angeschaut. Da gibt's mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Aber ich glaube auch in Anbetracht der Zeit, dass wir es nicht so überstrapazieren heute, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mich würde aber noch ein Punkt interessieren. Ich sag mal, die ganzen Trends sind ja spannend und es ist mit Sicherheit vieles auch hilfreich. Wie kann ich mich vielleicht auch ganz gut darauf vorbereiten? Also wir haben jetzt auch viel über, wie gesagt, Digitalisierung, Automatisierung, Chatbot und Co. gesprochen. Wie bereite ich mich auf sowas gut vor? Also ich sag mal, in puncto Infrastrategie, vielleicht auch Mindset meiner Mitarbeitenden, Hard- und Soft-Skills der Mitarbeitenden. Also was gibt's da so für Faktoren, wo du sagst, da kann man schon dran arbeiten, bevor man sich jetzt in alle Trends reinstürzen muss, damit man eben eine gute Basis hat. Daten waren auch so ein Thema.
Ja. Tatsächlich finde ich, das Mindset-Thema ist extrem wichtig. Mhm. Jetzt wird dir jeder Serviceleiter der Welt sagen, dass sie total kundenzentriert und total kundenfokussiert arbeiten. Aber man merkt ganz oft, wenn man in so Workshops drin ist, dass da so Sätze fallen wie, warum sollen wir das jetzt machen? Das kann doch der Kunde da in dieser Maske einführen und müssen wir dem Kunden jetzt alles hinterhertragen? Und dann merkt man so, ja, natürlich sind sie im Service und natürlich wollen sie ein gutes Service-Level für den Kunden bringen. Aber so richtig dieses Mindset, ich bin jetzt eigentlich da, um dem Kunden zu helfen und das sind keine Bittsteller, sondern eigentlich bezahlen die uns.
Ich bin Dienstleister,
Genau, das ist schon noch ein Thema und ich glaube, da gibt's jetzt auch nicht die Magic Silver Bullet, dass man sagen kann, jetzt schickst du alle mal irgendwie 2 Tage auf ein Seminar und dann blühen die Wiesen.
Das wird natürlich nicht, schön.
Genau, aber
das
wird nicht funktionieren. Also man muss sich da halt wirklich auch in der Führungsmannschaft überlegen, was sind da die Hebel. Man muss viel, viel aktiver führen. Man muss das halt auch selber vorleben, weil ich finde ganz wichtig, so wie die Führungskräfte halt auch ihre Mitarbeiter behandeln, so behandeln die halt auch die Kunden. Weil also wenn man intern schon nicht so eine Servicekultur hat, dass man sich gegenseitig hilft und dass man für den anderen da ist, wie soll man es denn erwarten, dass man das dann extern macht? Mhm. Da wäre man ja ein bisschen schizophren. Wenn es intern nicht vorgelebt wird und nicht verlangt wird, dann müsste ich ja den ganzen Tag Theater spielen, wenn ich das plötzlich nach außen dann so lebe. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Thema, da muss sich die Führungsmannschaft hinsetzen und sich dann wirklich ganz individuell überlegen, was kann da die Lösung sein. Aber das ist meiner Ansicht nach mit das Wichtigste, weil das ist die Basis, dass danach vieles funktioniert. Weil über alles, was wir da bisher gesprochen haben, das sind alles Change-Themen. Und Change-Themen sind immer schwierig. Mhm. Also da gibt's keine Abkürzung. Da muss man immer kommunizieren, diskutieren und dann wieder von vorne und nochmal erklären. Aber je mehr man es schafft, dass man dasselbe Mindset hat, dass man dasselbe Verständnis hat, was für eine Art Service wollen wir eigentlich bringen, desto einfacher wird es halt auch geschlossen in diese Richtung zu marschieren.
Und welche Rolle spielt jeder Einzelne auch in dieser Idee?
Ja. Und je besser man das, also diese Herausforderung meistert, desto einfacher tut man sich, wenn man Geschäftsmodellinnovation hat, wenn man Prozesse anpassen muss, wenn man einfach Gewohnheiten, die man sich über 10 Jahre aufgebaut hat, wenn man die einfach aufbrechen muss, weil man in Zukunft Themen anders machen will. Mhm. Und da braucht es dieses gemeinsame Mindset. Und was eben auch noch ganz wichtig ist, neben diesem, ich nenne es jetzt ein bisschen flauschigen Punkt, man muss halt auch ein bisschen in den Service an neuralgischen Punkten investieren. Das soll heißen, wir brauchen nicht nur Techniker, wir brauchen nicht nur Hotliner, wir brauchen nicht nur operative Führungskräfte, die dann irgendwie auch so eine Call-Eskalation handeln können. Man braucht eben auch Leute, die sich um Prozesse kümmern, die sich um Systeme kümmern, die einfach nicht nur in den Prozessen arbeiten, sondern an den Prozessen. Und das wird im Service ganz oft nicht gemacht. Da wird immer gesagt, wir müssen effizienter sein, wir müssen irgendwie Calls pro Techniker muss rauf und bla 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 bla. Aber dass man halt auch Leute braucht, die einfach am System, am Apparat, am Geschäftsmodell arbeiten, das wird manchmal sträflich vernachlässigt. Und dann ist es eben auch wieder Aufgabe dieser Führungskräfte, die aber irgendwie zu 80% schon im Tagesgeschäft involviert sind. 20% sollten sie zumindest dann irgendwie noch ihre Führungsaufgabe wahrnehmen. Mhm. Und wann sollen sie das dann machen? Dann passiert halt einfach nichts. Dann gibt es immer irgendwelche Herren-Lippenbekenntnisse. Ja, wir haben jetzt hier die Strategie entwickelt. In 3 Jahren wollen wir das und das und das angegangen haben. Und wenn man nach 3 Jahren fragt, dann sagt, ja, war ein bisschen schwierig.
Hat sich keiner
Hatten keine Zeit.
Und was da ist muss halt man. Deine Empfehlung oder deine Erfahrung? Sagen wir mal, angenommen, wir haben ein Unternehmen, das so um die 100 Techniker hat, was du vorhin angesprochen hast, im großen Mittelstand, sage ich jetzt mal. Wie viele Menschen sollte es geben, die sich wahrscheinlich wirklich, wie du gerade gesagt hast, mehr mit den Prozessen als in den Prozessen beschäftigen? Was ist da so eine, gibt's da so einen Richtwert oder sagst du, einer ist auch gut, besser einer als keiner oder braucht's dann schon ein Team? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich würde sagen, wollen wir die Führungskräfte, Führungskräfte würde ich nicht dazu zählen, aber du musst mal auf jeden Fall mal 5%. Also wenn du 100 Leute hast, dann eben 5, die, da wäre dann wahrscheinlich, einer wäre so ein Service-Produkt-Manager, der neue Services entwickelt. Einer wäre irgendwie ein Pricing-Manager, der sich mit der Ersatzteilbepreisung auseinandersetzt. Dann hättest du irgendjemand, der sich um Digitalisierung kümmert. Und dann auf jeden Fall noch jemand, der an den Prozessen arbeitet. Mhm. Also das so 5%.
Das wäre so ein Dream-Team quasi, was du da zusammenstellen würdest.
Ja.
Okay. Und wie, ich frage jetzt mal so aus Unternehmersicht, wie kann ich mir die leisten? Oder muss ich mir die einfach leisten?
Das ist halt quasi das Investment, dass du dann eben aufs nächste Level überhaupt kommen kannst. Mhm. Und das heißt, ich kann neue Services innovieren, entwickeln, in den Markt einführen, die dann vielleicht auch ein attraktiveres Pricing haben, weil man nicht nur Technikerstunden verkauft. Du kannst dann eben daran arbeiten, dich zu digitalisieren, deine Prozesse zu optimieren, dass du effizienter wirst, also sparst du auch noch Geld. Das genauso wie, nochmal das Beispiel oder die Analogie zur Produktion, also da kannst du genau dasselbe sagen. Ich habe da irgendwie 100 Leute, die in der Produktion arbeiten, die in der Montage und in der Fertigung die Produkte herstellen. Warum hast du da 5 Lean-Spezialisten? Mhm. Was bringt das? Mhm. Also die optimieren halt die Prozesse, damit du mit derselben Mannschaft mehr wuppen kannst in Zukunft. Und dasselbe musst du im Service auch machen. Mhm. Also wenn du halt besser werden willst, dann musst du auch investieren. Weil wenn du nur operative Leute hast, dann drehst du dich halt auch nur
dann
in deinem operativen Saft.
Da,
wo soll es herkommen? Ja. Also da können die Leute so motiviert sein, wie sie wollen. Sie haben einfach gar nicht die Zeit und die Kappa, das zu machen. Mhm. Das geht einfach nicht.
Das ist vielleicht auch mal ein wichtiges Statement, dass man das mal klar ausspricht. Okay, dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle erstmal so einen kleinen Haken an diese 3 großen Trendthemen. Gibt es noch irgend sowas, wo du sagst, das ist jetzt gerade noch nicht so relevant, aber das kommt dann vielleicht in der ganz, ganz zukünftigen Zukunft, wenn wir wieder so ein bisschen auf den Anfang zurückgehen, Science-Fiction-mäßig, also wo denkst du, wo geht die Reise langfristig hin? Also vielleicht gerne auch 10, 15, 20 Jahre.
Also tatsächlich, da gibt es ja auch Branchen, wo das schon anfängt, aber ich glaube, ich kann es mir noch nicht genau vorstellen, wie das im Maschinenbau aussieht, aber
wir spekulieren einfach ein bisschen.
Das Thema mit so Cobots und Robotern, die dann Teile übernehmen, also nicht alles, ich glaube nicht, dass à la iRobot dann in 10 Jahren so ein Roboter in die Halle marschiert kommt und die Maschine repariert, aber dass die Teilaufgaben übernehmen. Also zum Beispiel bei ganz vielen Maschinenbauern muss man, das sind halt riesige Maschinen, die muss man ganz genau positionieren. Da kommt erstmal der Techniker im Rahmen der Installation, muss da alles irgendwie 2 Tage vermessen, irgendwelche Löcher bohren. Da stelle ich mir vor, in ein paar Jahren, da fährt er halt einfach so ein autonomer kleiner Bot mit so einem
Bohrer oder irgendwas.
Genau, Driller wollte ich sagen, Bohrer, genau. und macht das dann.
Versuch's mal auf Deutsch, okay?
Ja, genau. Der macht das dann einfach. Und dann hat man da schon mal 2-3 Tage gespart. Also man sieht ja das im Healthcare-Bereich. Klar, das ist jetzt was, das ist in Japan und Vogue, aber die sind halt auch viel, viel technikaffiner. Mhm. Aber da auch in Altenheimen, da sind ja tatsächlich auch schon solche Roboter im Einsatz. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Arbeiten von dem Professor Dr. Würz anschaut, das ist so im Serviceumfeld, denke ich mal, die Ikone, lehrt an der Universität Singapur. Also von den letzten 20 Publikationen, die der hatte, sind bestimmt 15 über irgendwelche Cobots im Automotive-Bereich, mhm, im Maschinenbereich. Das wird kommen.
Das kennen vielleicht aber auch schon viele aus dem Hotel, aus dem Urlaub. Genau. Hatte ich jetzt zum Beispiel erst vor ein paar Wochen, dass da auch so ein kleiner Servierroboter, genau, der dann quasi, genau, zumindest wo man draufgeladen, ja, hat, der dann die leeren Teller in die Küche zurückbringt.
Wie gesagt, ich will ehrlich, mhm, mit dir sein, ich kann es mir noch nicht hundertprozentig vorstellen, wie das jetzt im technischen Kundendienst von so Maschinen- und Anlagenbauern aussieht oder Medizintechnikunternehmen. Aber das wird
die Richtung
kommen. Mhm. Also, dass sie zumindest so Teilaspekte übernehmen werden.
Cool, sehr spannend. Dann können wir uns damit ja noch ein bisschen beschäftigen. Vielleicht kommst du einfach mal irgendwann noch mal, genau, vorbei und wir gucken dann, gerne, dieses Thema mal genauer an. Vielen Dank für deine Zeit, danke für den Input, hat Spaß gemacht. Wir haben uns 3 große Trendthemen im Bereich Service, Field Service Management angeschaut. Einmal das Thema Geschäftsmodelle, was sich da verändern kann und auch muss bis zu einem gewissen Punkt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und eben am Ball zu bleiben mit den ganzen Kundenwünschen auch, sag ich mal. Dann haben wir das Thema Bots, Chatbots, sag mal, von KI gesteuert, aber natürlich auch erstmal manuell betrieben sozusagen bis zu einem gewissen Punkt. Und natürlich dann ein Trendthema oder vielleicht auch eigentlich schon nicht mehr Trend, aber eben noch lange nicht Status Quo, sag ich mal, ja, das Thema Predictive Maintenance angeschaut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. da. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, dürft ihr die gerne stellen per Nachricht, per Kommentar. Dann leiten wir die gern weiter und Simon kann da nochmal Rückmeldung geben vielleicht. Und ansonsten, wenn ihr noch Ideen für neue Folgen habt, lasst uns das gerne wissen, meldet euch bei uns. Und genau, dann vielen Dank nochmal für deine Zeit, dass du da warst.
Ja,
und dann sehen wir uns gleich
hat
in der
Spaß
zweiten
gemacht.
Folge nochmal. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.